Auf Mute. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wie geben wir die gute Botschaft von Jesus weiter? EV, das ist ja unser Thema. Wie leben wir Evangelisation? Wir stellen uns die Frage, wie wird Evangelisation ein normaler Bestandteil unserer Gemeindekultur? Und letzte Woche habe ich versucht, in der Predigt klarzumachen, wo es ja um Johannes 20 ging, dass wir in den nächsten Wochen versuchen werden, der Bewegung von Evangelisation von uns aus zum anderen nachzugehen. Ja? Also Evangelisation ist eine Bewegung, die von mir zum anderen ausgeht, von uns als Gemeinde zu den anderen. Und darum soll es heute gehen. Evangelisation, e.V., ist eine Bewegung und ich glaube auch, dass Evangelisation in Bewegung hält und gerade deshalb auch sehr wichtig ist für Gemeinde. Sie hält in Bewegung uns als Gemeinde, als Gesandte, und zwar an Orte, die wir schon kennen, in unserem Alltag, und an Orte, die wir noch überhaupt nicht kennen, die ganz neu für uns sind. Und beim letzten Mal habe ich von einem Beispiel erzählt, von den Ordensschwestern in Wolverhampton in England, die innerhalb einer großen Sozialbausiedlung, innerhalb von Hochhäusern eine Gemeinde gegründet haben, ja vielmehr einfach erstmal ihre Kommunität in eine Wohnung dieses Wohnblocks gelegt haben, um dort zu sein, um für die Menschen ansprechbar zu sein, um da zu sein. Und dass sie daraus eine Art Gemeinde entwickelt haben, vielleicht Gemeinde anders als wir sie heute Morgen sind. In der Art und Weise anders als wir sie heute Morgen sind. Davon haben wir letzte Mal gehört. Und heute möchte ich euch von einem Projekt kurz erzählen, das wiederum ganz anders ist und das aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammt. I love America. Und Deutschland auch. Und viele andere Nationen auch. Und dieses Projekt hat mit einem Schuh zu tun. Und zwar wurde ein stinknormaler Pastor, ein stinknormaler Evangelist von den Southern Baptist ausgesandt, um eine Gemeinde zu gründen in San Francisco. Ihm wurde gesagt, gründe da eine Gemeinde. Und er hat versucht, eine Gemeinde zu gründen, wie viele anderen Southern Baptist-Gemeinden, hat aber gemerkt, irgendwie zieht das nicht. Irgendwie gibt's hier schon genug Gottesdienste. Irgendwie gibt's hier schon genug Leute, die auch versorgt sind mit Gottesdienst, mit Bibelstunden, wie auch immer. Also hat er sich gefragt, was ist denn meine Leidenschaft? Wofür brennt mein Herz? Und er hat so in seinem Leben geforscht und hat gemerkt, ja, eigentlich interessieren mich in meinem Leben immer schon Schuhe. Eigentlich sind Schuhe das, was mein Leben ausmacht. Ich interessiere mich für sie, ich sammle sie. Also, was hat dieser Pastor gemacht? Er hat sich einen Laden in San Francisco gemietet und hat einen Schuhladen eröffnet. Und das Besondere an diesem Schuhladen ist nicht der Laden an sich, sondern was dieser Pastor aus diesem Laden macht. Und wenn du also zu ihm kommst in seinen Subterranean Showroom, dann ist die Beratung anders als in einem normalen Schuhladen. Du gehst in einen normalen Schuhladen und bekommst die Frage gestellt, wenn die Leute nett sind. Vielleicht, ja, was wollen sie? Ja, einen Schuh, okay. Welche Art von Schuh? Und dann entgegnest du natürlich darauf, ja, ich möchte jetzt einen Sneaker oder einen für die Predigt oder so. Wobei schließt sich ja auch nicht aus. Bei ihm läuft das ein bisschen anders. Und zwar, ich ziehe ihn mal wieder an, begegnet dieser Pastor den Menschen so, dass er sagt, hey, wenn du mir deine Geschichte erzählst, wenn du mir etwas von dir über dich selbst erzählst, dann sage ich dir, welcher Schuh zu dir passt. Also er versucht, Beziehungen zu knüpfen. Er versucht, an die Geschichten der Menschen zu kommen, dass er mit ihnen über ihr Leben ins Gespräch kommt und etwas von ihnen erfährt. Und sie hoffentlich natürlich auch als Stammkunden gewinnen kann. Aber auch so, dass er Rückfragen stellen kann, dass sie über ihr Leben ins Gespräch kommen. Also, du erzählst mir deine Geschichte und ich sage dir, was für einen Schuh du brauchst. Und er sagt, als Evangelist und Gemeindegründer habe ich 90% meiner Zeit damit verbracht, mich um Christen zu kümmern. Und jetzt als Schuhverkäufer widme ich endlich 90% meiner Zeit Leuten, die noch nicht Christen sind. Also am Beispiel von diesem Subterranean Showroom wird zweierlei ganz kurz deutlich. Wer sich bewegt, der fällt auf. Ist auffällig. Ja, da kommen Leute in diesen Schulladen und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Für manche ist das vielleicht auch zu viel, aber für diejenigen, für die es passt, für die passt es natürlich auch wirklich. Wer sich bewegt, fällt auf. Evangelisation hält in Bewegung. Und wenn wir uns bewegen, dann fallen wir auf. Das heißt, wir als Gemeinde haben die Möglichkeit aufzufallen. Und als zweites, wer gesandt ist, der hat ein Ziel. Ja, auch wir können ein Ziel haben. Ja, so wie dieser Pastor ein Ziel hatte und dem nachgegangen ist, was seine Leidenschaft ist, hat er das zu seiner Berufung gemacht. Und er hatte ein Ziel und hat dieses Ziel ausgefüllt. Wir können ein Ziel haben. Wir können auffallen als Gemeinde und wir können ein Ziel haben. Und wir fragen uns doch manchmal dann, warum hat unser Glauben eigentlich so wenig Tiefe? Wir graben immer nach dem Mehr. Wir graben als Christen so häufig und als Gemeinde auch nach dem Tiefer. Aber in erster Linie geht es nicht um unseren Zweck, sondern es geht darum, wie ich beim letzten Mal auch versucht habe klarzumachen, dass Gottes Wesen Mission ist, indem Gott ein sendender Gott ist. Und dass Evangelisation das Instrument ist, das Gott uns an die Hand gibt, um dieser Mission Ausdruck zu verleihen, die Gott mit dieser Welt hat. Und Evangelisation ist eine Bewegung und sie startet mit einer Bewegung, wie das damals bei den ersten Christen der Fall war, wo die Bewegung mit so viel Leidenschaft und Engagement sich entwickelt hat und weitergegangen ist in die Welt, zu uns auch. Und ich habe den Eindruck, dass wir viel von diesem Momentum, viel von dieser Bewegung in den Jahren, in den Jahrhunderten verloren haben. Ich habe den Eindruck, wir sind unbeweglich geworden. Wir errichten uns Häuser, wir bleiben da, wir ziehen unseren weißen Zaun vielleicht um unsere Gemeinden. Hier zum Beispiel nicht, finde ich mal gar nicht schlecht. Und wir leben ja in einem Kontext, wo wir mehr und mehr merken, oh, wir leben eigentlich in einem Zeitalter oder in einer Zeit, die wir als nachchristlich bezeichnen könnten. Vielleicht nicht unbedingt hier in Bernhausen, da sieht es noch gut aus, aber in vielen anderen Gegenden Deutschlands können wir sagen, wir leben in einem nachchristlichen Kontext und trotzdem arbeiten wir häufig mit Methoden, die dem nicht mehr gerecht werden. Ja? Die mehr davon ausgehen, dass wir uns noch in diesem christlichen Zeitalter bewegen, aber verkennen, dass es faktisch nicht mehr so ist, sondern dass Mission, dass Evangelisation, was ja gerade in den Gemeinden, in den Kirchen auch sehr in ist, das wird gehypt geradezu und jeder merkt irgendwie, das Thema ist wichtig, aber wie packen wir es denn jetzt an? Und da stehen wir ja auch drin. Vielmehr ist die Situation vielleicht so, wie sie damals war, als Jesus seine Jünger aussandte. Der Arbeit ist viel, der Arbeiter sind wenige. Ja, das ist die Situation und sie wird auch immer mehr dahin gehen. Aber wir denken in alten Mustern. Aber Bewegung zeichnet sich durch Veränderung aus. Wenn ich mich bewege, dann wird sich auch was verändern. An mir, an meiner Sichtweise, der Dinge gegenüber und an der Umgebung. Aber wir gründen Gemeinden, vielleicht wie der Pastor aus den USA losgeschickt wurde. Und er muss ein ganz bestimmtes Bild von Gemeinde in die Welt hinaustragen. Wir ziehen unsere Kirchenshow, unsere Baptistenshow ab, in der Hoffnung, dass wir durch mehr attraktive Angebote Leute zu uns ziehen. Ja, ein attraktionales Modell von Gemeinde. Wir ziehen Leute zu uns, indem wir möglichst gut sind, indem wir möglichst viel haben und viele Angebote machen. Und das zieht sich irgendwie so durch unsere Zeit. Sodass mehr und mehr Sonntaggottesdienste stattfinden, dass mehr und mehr in Anführungsstrichen Konkurrenz entsteht, dass Leute sich entscheiden von einer Gemeinde zur anderen, welcher Gottesdienst ist denn jetzt der beste. Ich glaube, Gott möchte bei uns und auch in unserer Gesellschaft diese Muster aufbrechen. Und ich hoffe auch, dass er das tut. Dass wir erkennen, dass es nicht um uns geht, sondern dass es um Gott geht, der Evangelisation stiftet. Ich möchte unseren Predigttext lesen und der steht auch im Lukas-Evangelium in Kapitel 10, die Verse 1 bis 12. Lukas 10, die Verse 1 bis 12. Gebt gerne Bibeln durch die Reihen für die, die noch mögen. Lukas 10, Verse 1 bis 12. Da steht, danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger, und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Und wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes: Friede sei mit diesem Haus. Und wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt: Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und verkündet den Bewohnern der Stadt, wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft: Selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Wir wollen uns fragen, was hier passiert. Und ich möchte kurz durch den Text gehen, um ihn zu erklären. Mir ist der Text aber sehr dicht und sehr vielschichtig. Deswegen möchte ich mich auf unser Thema konzentrieren. Was hat das denn mit Evangelisation, mit e.V. für uns auch als Gemeinde zu tun? Also, was passiert hier? Jesus ruft seine Jünger zusammen. Jesus sammelt seine Jünger zuerst, 72, und er schickt sie zu zweit aus. Er setzt sie ein und er bestimmt sie. Und auffällig ist doch, dass Jesus plant, nachdem die Jünger in der Stadt gewesen sind, auch dahin zu kommen. Würde mich irgendwie unruhig machen. Ja, stellt euch vor, ich bin jetzt nicht Jesus, ja. Aber stellt euch vor, ihr werdet von dieser Gemeinde ausgesandt in die Stadt, in die Häuser, und ich sage, ich komme aber auch noch nach. Ja, ich gucke, dass alles läuft. Könnte sich so anhören. Als wenn die Jünger nicht genug wären, als wenn sie nicht genug tun würden. Aber nein, ich denke, es verhält sich anders. Ich denke, die Jünger fungieren eher als Vorhut für den, der da kommt. Das heißt, es scheint so zu sein, als würden sich der Auftrag der Jünger und der Auftrag von Jesus Christus irgendwie unterscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen unserem Auftrag und dem Auftrag von Jesus. Einem Auftrag, den anscheinend nur er ausführen kann. Ja? Sie gehen, sie verkünden, sie sind da, aber Jesus wird etwas bewirken, was nur er bewirken kann. Und Jesus sendet die Jünger und er sendet sie zu den Einwohnern der Stadt. Ich nenne die hier, wie nicht anders zu erwarten, ich nenne sie E. Jesus sendet seine Jünger. Wie sendet er? So wie er auch gesandt wurde. Das haben wir letzte Mal gehört. Johannes 20, ja? Kein eigener Besitz, kein Einkommen, keine Sandalen. So schickt er sie. Also anscheinend wird zur Evangelisation erstmal nichts anderes gebraucht als deine Person, als unsere Person. Das ist das, was Jesus braucht, um Menschen zu erreichen. Dich, uns alle. Das ist das, was er gebraucht. Alles, was du brauchst, ist erstmal deine Person und die Rückendeckung von demjenigen, der dich sendet, nämlich Jesus. Ist schon spannend auch, wie Jesus hier formuliert, also wie Jesus seinen Jüngern sagt: Bittet den Herrn, dass er Arbeiter schickt. Ich finde Jesus da irgendwie klasse. Weil er irgendwie von sich selbst spricht und über die Jünger spricht. Also, bittet den Herrn, dass er Arbeiter schickt. Und dann sagt er, geht nun und er entlarvt sozusagen die Jünger dadurch, dass er ihnen sagt, ihr seid die Arbeiter. Ihr seid es. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter schickt. Geht nun. Oh, wir sind gemeint. Ja? Vielleicht schrecken wir davon manchmal zurück. Ich weiß nicht, wie die Reaktion der Jünger war, ob sie zurückgeschreckt sind. Oh, wir sind gemeint. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter schickt. Bittet, dass Gott euch selbst schickt. Ich fordere uns als Gemeinde auf, lasst uns beten, dass Gott uns schickt. Lasst uns das beten. Wir alle sind Arbeiter. Evangelisation ist eine Aufgabe der ganzen Gemeinde. Vielleicht so ähnlich wie Anbetung. Auch Anbetung Gottes ist Aufgabe und Dienst der ganzen Gemeinde. Und dann gibt es Leute, die besonders geschult sind, die besonders begabt sind, die besonders gut sind und die machen das hier vorne. Und es gibt diejenigen in unserer Mitte, die dann mitsingen und mit dabei sind und unterstützend Rückendeckung, beispielhaft, denen geben, die hier vorne stehen, als Pass pro Toto für die ganze Gemeinde. Also nicht nur die da vorne beten Gott an, sondern wir alle einen uns, um diesen einen Gott anzubeten. Und so soll es mit der Evangelisation auch sein. Es wird Einzelne geben, die besonders begabt sind, aber das bedeutet keinen Rückzug für die anderen, sondern Unterstützung derjenigen, die besonders begabt sind und ein Mut, es selbst zu wagen, gemeinsam. Bittet, dass Gott euch schickt. Lasst uns das als Gemeinde neu beten. Herr, sende uns. Herr, sende uns. Gott, sende uns. Und dann sollen wir uns in unserer Sendung, in der Begegnung mit den anderen Menschen, nicht mit langen Begrüßungen aufhalten. Oh, wie gut wir das können, ne? Mit langen Begrüßungen. Denn war so gefühlt das, was ich da gelesen habe. Vielleicht interpretiert ihr das anders. Aber vielleicht heißt dieses, haltet euch nicht mit langen Begrüßungen auf, so viel wie, schwätzt kein dummes Zeug. Schwätzt kein dummes Zeug. Haltet euch nicht zu lange mit den Begrüßungen auf. Ja, Begrüßung ist wichtig, aber viel wichtiger ist das, was danach kommt, nämlich die Bildung von Gemeinschaften. Bildung von Beziehungen, die trägt. Baut darauf. Nehmt euch dafür Zeit. Und dann sagt er, tragt den Frieden in das Haus, in das ihr kommt. Tragt den Frieden Gottes in dieses Haus. Und da klingelt vielleicht auch was bei euch, denn dieses Wort des Friedens, das stand auch im Mittelpunkt des Textes von letzter Woche. Ja? Friede sei mit euch. Das ist das Erste, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, als sie ihnen begegnet. Und das ist das Erste, was wir Leuten ausdrücken und sagen sollen, wenn wir ihre Häuser sozusagen begegnen. Wie auch immer wir das heute ausdrücken. Friede mit dir. Das dürfen wir anderen sagen. Das ist das Erste, was wir anderen sagen dürfen. Friede mit dir. Und dann erklärt Jesus im Folgenden zwei Szenarien. Also das erste Szenario ist, die Jünger finden jemanden, der sie aufnimmt und mit ihnen ins Gespräch kommt. Und der Einwohner lässt die Jünger ins Haus. Da geht es um Frieden. Jemand ist bereit, dieses Friedensangebot anzunehmen, Frieden zu empfangen. Da ist jemand zugänglich. Und die beruhigende Tatsache, die Jesus uns mitgibt, wenn er diesen Frieden nicht annimmt, dann kehrt der Frieden zu den Jüngern zurück. Dann kehrt der Frieden zu den Jüngern zurück. Das heißt, sie bewahren diesen Frieden. Jesus bewahrt den Frieden in ihren Herzen. Ne? Also es ist etwas, was sich durchzieht. Es liegt nicht alles in der Gewalt der Jünger, sondern alles, was dort passiert, wird auf den Sendenden zurückbezogen, auf Jesus Christus. Alles wird auf ihn zurückbezogen. Das passt übrigens irgendwie zum Bild vom Staub. Sie werden aus dieser Stadt nichts mitnehmen, nicht mal den Staub. Sie lassen auch den Staub da. Sie wischen den Staub von ihren Füßen. Der Friede Gottes bleibt leider auch nicht da. Sie nehmen ihn ja wieder mit. Und deswegen das harte Wort des Gerichts. Denn es geht ja nicht um Überzeugungsarbeit. Es geht ja nicht darum, dass die Jünger in eine Stadt kommen und betteln, bitte, bitte nehmt den Frieden an. Bitte tut es. Und trotzdem wird es etwas geben in diesen Städten, was da bleibt. Nämlich die gute Botschaft. Das Reich Gottes ist gekommen. Also, wir warnen euch, das ist ja das, was da steht, und dann steht da ein Aber. Aber wisst dies, das Reich Gottes ist gekommen. Das ist etwas, was bleiben darf. Und wer diesen Ruf gehört hat, der darf damit umgehen. Der darf sein Leben damit gestalten. Also, worauf kommt es Jesus jetzt an schließlich? Was ist das, was wir mitnehmen sollen? Ich glaube, Jesus weist die Jünger nicht speziell an, von Haus zu Haus zu gehen, an allen Türen zu klopfen und in die Gegend zu gehen und möglichst viel abzugrasen, was so in meinem Missionsgebiet liegt. Nein, die Jünger, die er ausschickt, sollen in verschiedene Familien, in verschiedene Häuser, in verschiedene Gemeinschaften gehen, sie besuchen, bis sie einen Mann des Friedens, so steht es auch im griechischen Text, einen Mann des Friedens gefunden haben. Einen Mann des Friedens. Es ist also wiederum der Frieden, wie in Johannes 20, der hier Thema ist. Und dann sollen sie ihre Freundschaft, ihre Energie auf diesen Haushalt konzentrieren. Es geht nicht um Werbung, es geht nicht an möglichst viele Haushalte, möglichst viele Flyer mit möglichst vielen attraktiven Angeboten zu senden, sondern es geht darum, dass die Jünger einen Mann des Friedens finden, Leute des Friedens finden, die zugänglich sind, die diese Botschaft aufnehmen. Und dann sollen sie sich darauf konzentrieren. Dann geht es um eine möglichst langfristige Perspektive. Und sie wissen, wo wir sind, da wird auch Jesus sein und er wird uns unterstützen. Ein Mann des Friedens. Es geht um die Findung von diesen Menschen. Das sind sozusagen Schlüsselpersonen in der Evangelisation. Und wenn diese Personen erreicht werden, diese Menschen des Friedens, dann hängt daran auch das Potenzial, dass neue Leute erreicht werden können. Aber eben Leute, die im Kreis, im Dunstkreis dieser Person stehen und vielleicht gar nicht im Dunstkreis von unserer Gemeinde stehen. Die Jünger kommen aus einer Kultur, sind geprägt und sie treten ein in einen Haushalt, in eine neue Ortschaft mit einer ganz eigenen Kultur. Und ich glaube, unsere Herausforderung als Gemeinde besteht auch darin, diese Menschen zu finden, zu erreichen und sie anschließend nicht gleichzuschalten. Und zu sagen, du musst jetzt so werden wie wir. Also mit unserer eigenen Gemeindekultur, mit unserer Anbetungskultur, wie wir sie hier haben, mit unserer Gebetskultur. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir diese Menschen nicht direkt gleichschalten wollen oder sagen, Christ bist du nur, wenn du zu uns in Gottesdienst kommst. Ja? Also es geht nicht nur um Addition, um unser Ego, dass wir sagen, wir füllen möglichst viele rein. Ja, das tut mir gut. Das finde ich immer toll, wenn wir nach Hause kommen und sagen, hey, der Gottesdienst war voll. Sondern es geht um das, was in den Häusern der Menschen passiert, was in der Begegnung passiert. Ja, da geht es auch um das Thema der Jüngerschaft. Da geht es um eine Methode des Macht zu jüngern. Was bedeutet das denn? Das können wir überprüfen. Was erwarten wir denn von Menschen, die Jesus annehmen? Gottesdienst, Hände falten, anbeten. Tu es so wie wir. Was erwarten wir von Menschen, die Jesus annehmen? Und was ist die Motivation unserer Bewegung? Und dann lasst uns fragen, wo finden wir eigentlich Personen des Friedens? Und zwar solche, die Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht befinden die sich schon in unserem Dunstkreis. Und wenn wir diese Personen finden, dann werden wir uns auch verändern und als ganze Gesamtgemeinde auch verändern können und müssen. Weil wir es mit neuen Leuten, mit einer neuen Kultur zu tun haben. Vielleicht treffen wir diese Leute schon, vielleicht sind wir schon an Orten oder wir müssen uns Orte kreieren, wo wir diese Menschen treffen. Und zwar, weil uns der Ort und diese Menschen ein Bedürfnis sind. Also auch wir werden ausgesandt als Jünger an Orte raus. Und ich glaube auch, dass sich unsere Kultur von der von Lukas 10 auch gewandelt hat. Und das merken wir auch bei uns in der Gemeinde, dass Gastfreundschaft auch echt ein schwieriges Thema ist. Also es ist gar nicht mehr so einfach zu sagen, an die Haustüren zu klopfen und zu sagen, Friede sei mit dir. Und wir werden reingelassen. Das mag der Fall sein. Aber ich glaube, als Gemeinde ist es für uns relevant, Orte zu finden in unserem Leben, wo es eine Überschneidung gibt, wo wir uns begegnen können. Diese Orte. Und wenn wir uns bewegen, werden die Grenzen, also unsere Linien zwischen unserer Sphäre, ja, da wo unsere Orte sind, vielleicht dieser Gottesdienst, vielleicht unsere Häuser, wo wir sind, und die Orte zwischen der, in der säkularen sozusagen Welt, wo die Menschen sich hinbewegen, werden die verschmelzen. Und da können wir sprechen von Grünflächen. Also ich lade uns ein, als Gemeinde nach diesen Grünflächen zu suchen, um Menschen zu begegnen. Also was sind die Grünflächen für uns persönlich als Einzelne, die wir hier sind? Wo schaffe ich mir, kreiere ich diese Orte? Wo sind sie schon da? Und verstehe mich mit meinem ganzen Sein als Gesandter? Weil es das Wesen Gottes ist, gesandt zu sein. Wo schaffe ich diese Grünflächen vielleicht als Hauskreis, wo ich als Hauskreis einen Auftrag wahrnehme und Leidenschaft in unserem Kreis entdecke und wir solche Grünflächen kreieren? Und vielleicht schaffen wir es auch als Gemeinde, unserem Herzschlag mal nachzufühlen und zu gucken, wo können wir eigentlich als Gemeinde in solch eine Grünfläche vordringen oder wo gibt es sie schon? Also unsere Evangelisation kann eine Richtung und kann ein Ziel haben, nämlich genau in diesem Bereich, in diesem grünen Bereich. Das sind dritte Orte, ja? Ein Sportteam, eine Initiative, ein Aufenthaltsraum, ein Ort, den sich Christen und noch nicht Christen teilen und an dem wir sinnvoll und sicher miteinander umgehen können. Und wir dürfen diese dritten Orte betreten, um sie mit unserem Sein zu bereichern und möglicherweise eben auch umgestalten zu können. Es muss aber Motivation sein, nicht hierarchisch in diese Räume einzudringen, also kolonialisierend, sondern apostolisch, also gesandt und lernend und lebend. Ja? Jeder von uns kann einzeln solch einen dritten Ort wahrnehmen und betreten. Jeder Hauskreis kann das tun. Wir als Gemeinde können das tun. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Da geschieht Begegnung. Da wird es persönlich. Da wird auch unser Glauben persönlich. Da wird auch unser Glauben konkret und wir sind da nicht alleine. Also wo sind solche Grünflächen, wo wir hingesandt sind? Wo wir als Gemeinde vielleicht auch Leute stellvertretend hinschicken, um Menschen zu begegnen. Das möchte ich uns mit auf den Weg geben. Und nächste Mal wird es um Begegnung gehen. Also ihr merkt, wir gehen dieser Bewegung nach. Ja? Also wo sind diese Grünflächen und wie begegnen wir Menschen eigentlich mit unserem ganzen Sein? Nicht nur mit unserem gottesdienstlichen Sein, sondern mit unserem ganzen christlich-geistlichen Sein. Friede mit uns und Friede mit euch. Amen.